Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entsühnen. Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen.
Heute ist also Palmsonntag. Die Karwoche fängt an. Die Passion Jesu kommt zu ihrem Höhepunkt. Ja, dieser Sonntag hat seinen Namen daher, dass bei der Gelegenheit, als Jesus damals in Jerusalem einzog, die Leute Palmzweige abgeschnitten haben, sogar ihre Kleider auf dem Weg ausgebreitet haben, damit Jesus, der nach Jerusalem hineinzog, darüber gehen konnte. Er sozusagen nicht den Staub der Straße berühren musste. Das ist ein Zeichen hoher Ehre, ja sogar königlicher Ehre, wenn man dem jemandem so den Weg bereitet. Das macht man nicht für irgendjemand, sondern nur für besondere Leute. So wurde Jesus also bei seinem Einzug als der Heilsbringer Israels gefeiert. Aber schon kurz darauf kippt die Stimmung um ins Gegenteil. Kreuzige ihn, werden sie schon bald darauf rufen. Aber Jesus hatte es nicht anders erwartet. Er hatte sogar seine Jünger darauf vorbereitet, dass genau das passieren würde. Er hatte es ihnen insgesamt klipp und klar dreimal gesagt, mit sehr deutlichen Worten. Ich lese euch mal die dritte dieser sogenannten Leidensankündigungen vor, aus Lukas 18, die Verse 31 bis 34. Jesus versammelte die 12 um sich und sagte zu ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden, und man wird ihn geißeln und töten, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Doch die 12 verstanden das alles nicht. Der Sinn der Worte war ihnen verschlossen, und sie begriffen nicht, was er sagte. Ich muss sagen, ich finde das einfach ernüchternd. Wenn da steht, doch die 12 verstanden das alles nicht, der Sinn der Worte war ihnen verschlossen und sie begriffen nicht, was er sagte. Wie kann das sein? Hatten die denn alle miteinander Boden in den Ohren? Waren sie taub? Waren sie mit Blindheit geschlagen? Wie kann man es denn noch deutlicher sagen, dass man weiß, was passieren wird. Waren die so schwer von Begriff? Wer weiß. Was Jesus ihnen hier sagt, ist so völlig außerhalb ihrer Vorstellungskraft, dass sie es überhaupt nicht in Erwägung ziehen, das auch nur ansatzweise ernst zu nehmen. Auch das ist schon wieder erschütternd. Wie kann das sein? Warum? Es passt einfach nicht in ihr Konzept von Jesus. Denn immerhin sind sie ja bis dahin sozusagen mit Vollgas auf der Überholspur unterwegs. Eigentlich läuft mit Jesus alles super duper. Besser kann es gar nicht laufen. Land auf, Land ab werden überall neue Jesus-Fanclubs gegründet. Die Leute laufen in den Scharen hinterher. Die Zuschauermassen sprengen alle Rekorde. Und es macht natürlich auch ein bisschen Spaß, diesen Spießern von Pharisäern und Schriftgelehrten immer mal wieder eine kernige Predigt um die Ohren zu hauen, um dann zu sehen, wie die sich drehen und winden und nichts Gescheites antworten können. Also Jesus ist schon toll. Und überhaupt, Jesus ist ja auch ein Mann der Tat. Damit kann man sich schon echt blicken lassen mit all diesen spektakulären Wundern, die da geschehen sind. Heilungen am laufenden Meter. Das spricht doch für sich. Die Pharisäer können da nur stumm zugucken. Natürlich fällt von dem Glanz von Jesus auch ein kleines bisschen was auf seine Jünger ab, ist doch klar. Da möchte man gerne zu den Jüngern gehören, wenn man so einen erfolgreichen Meister hat. Hier ist der Jesus Christ Superstar. Stimmt doch, oder? Und dann sowas. Warum soll Jesus bitte schön leiden? Oder verspottet werden? Gar angespuckt werden, misshandelt werden, ausgepeitscht werden, gar zu Tode gebracht werden? Wie das? Danach sieht es doch gar nicht aus. Also manchmal kann einem Jesus echt die besten Momente verderben, oder? Übertreibt es jetzt nicht ein bisschen mit der Demut? Warum ist das so, dass es hier heißt, der Sinn der Worte war ihnen verschlossen und sie begriffen nicht, was er sagte? Wie kann das sein? Ich finde, dahinter steht eine viel tiefere Grundfrage. Die Grundfrage nämlich: Wie hätte ich es denn gerne, dass meine Errettung stattfindet? Versteht ihr die Frage? Erschließt sich euch der Sinn meiner Frage? Wie hättet ihr gerne, dass Jesus euer Leben rettet? Was meint ihr? Träumen wir nicht alle davon, dass es so ist, wie es damals auf dem Schulhof war, vielleicht tatsächlich bei dem einen oder anderen, als der große Bruder mich vor den Pöbeleien der Blödmänner bewahrt hat und mich da buchstäblich rausgehauen hat? Wohl dem, der einen solchen großen Bruder hatte. Ich hatte keinen. Der dann mal eben mit so ein paar kräftigen Fausthieben dazwischen geht, dann ist ganz klar, mit dem Kleinen da legt sich besser keiner an, weil der hat einen großen Bruder. Ist das die Art, wie wir uns wünschen, dass Jesus uns retten würde? Dass er uns raushaut? Immerhin, die Auferweckung des Lazarus ging ja nun stark in die Richtung. Und wird Gott im Alten Testament nicht auch als der starke Held und der große Krieger beschrieben, der sein Volk buchstäblich raushaut, andauernd raushaut, wenn mal wieder die Amalekiter, die Amoriter, die Ammoniter und was noch alles für Kitter dem Volk Israel zu nah auf die Pelle rücken? Gott haut seine Leute raus. Er macht das. Ist es das, wovon wir auch so still träumen? Jesus propagiert hier trotzdem keine Politik der Stärke. Zumindest nicht diese Art von Stärke. Er folgt einem ganz anderen Plan. Nummer 1. In Jerusalem wird sich alles erfüllen, sagt Jesus. Er hat keinen eigenen Plan von Macht und Stärke. Er folgt dem Plan des Vaters. Weil aber Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins, ist der Plan des Vaters auch der Plan von Jesus. Also, schon vor langer, langer Zeit hat Gott diesen seinen Plan eingefädelt und durch die Propheten angekündigt. Es wird ein Retter, ein Messias, der wird kommen, der wird sein Volk Israel erlösen und retten. Er wird sogar zum Heil für alle Völker werden. Micha 1. Und du, Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist, aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Damit wird Jesus beschrieben. Nummer 2. Jesus wird ausgeliefert, verspottet und getötet. Ja, an der Stelle wird es richtig hart. Das sind die Aussagen, die wir am allerschwersten schlucken können. Hier zieht sich bei uns auch alles zusammen, bei mir auch. Wie kann das sein? Hier regt sich unser Widerstand, oder? Das darf doch nicht passieren. Wie kann der starke Sohn Gottes auf einmal so schwach auftreten, wenn es um ihn selber geht? Das will uns einfach nicht in den Kopf. Aber auch diese Aussagen finden sich bei den Propheten im Alten Testament. Der Messias ist nicht die heldenhafte Lichtgestalt, die das Schwert schwingend unter die Feinde dreinfährt und rechts und links alles niedermacht. Haben wir gerade gehört in Jesaja 52 diese sehr eindrücklichen Worte. Ich lese das nochmal. Seht, mein Knecht hat Erfolg. Er wird groß sein und hoch erhaben. Viele haben sich über ihn entsetzt. So entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen. Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. So war er verächtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Worte gehen mir ganz nah. Das Erstaunliche an diesen Worten ist, niemals war innerhalb des Judentums davon die Rede, dass ein alttestamentlicher Prophet die Sünden des Volkes Israel hätte tragen sollen. Das kam nie vor. Noch nicht einmal ein Elia oder ein Hosea hatte eine Berufung zu etwas so weitreichendem. Und auch als Mose sich im Extremfall bereit erklärt, für sein Volk in die Bresche zu springen, da sagt Gott nein. Nicht du. Und so war es beim Judentum von alters her klar, dass es beim Gottesknecht in Jesaja 55 nicht um irgendeinen bekannten Propheten Gottes geht, wie man sie schon oft erlebt hatte im Judentum im Volk Israel. Es war immer klar, hier kommt jemand ganz Besonderes, es muss jemand anders sein. Der Retter, der Messias, der Heiland der Welt. Wie heißt es doch da? Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt, zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Das war kein normaler alttestamentlicher Prophet. Das wird nur dem Sohn Gottes zugemutet, niemand anderem sonst. Aber das ist eben nicht das Ende. Nummer 3. Am dritten Tag wird er auferstehen, sagt Jesus auch in dieser Leidensankündigung. Auch dieser Punkt geht komplett über unser Vorstellungsvermögen hinaus und bei den Jüngern damals war es auch nicht anders. Wir können es uns einfach nicht vorstellen. Das gab es ja noch nie. Stimmt. Das gab es wirklich noch nie. Vielleicht haben die Jünger deshalb seine Worte nicht wirklich gehört und aufgenommen, weil das kann man nicht verstehen. Eigentlich ist doch die Sache klar, wenn jemand tot ist, ist jemand tot, oder? Im allertiefsten Tal der Enttäuschung und des Schmerzes entsteht aber hier neue Hoffnung und Perspektive. Es ist eben noch nicht alles aus. Und genau hier entsteht unsere Hoffnung. Ja, Jesus wird wieder auferstehen. Selbst wenn wir uns das nicht vorstellen können und uns sofort alle naturwissenschaftlichen Argumente einfallen, die uns sagen, sowas wie eine Auferstehung vom Tod kann es eigentlich gar nicht geben. Aber wie war das nochmal mit Lazarus? Nummer 4. Der Sinn der Worte war ihnen verschlossen. Alle drei Leidensankündigungen, die Jesus gibt, sind an die Jüngern komplett spurlos vorbeigerauscht. Sie haben es weder wahrgenommen noch richtig gehört, geschweige denn verstanden, was Jesus ihnen da sagen wollte. Und da denke ich so bei mir, und wie ist das eigentlich bei uns? Geht es uns wirklich so viel anders? Ist dir und mir vielleicht auch der Sinn dieser Worte verschlossen? Stehst du vor diesen Worten auch wie der sprichwörtliche Ochs vom Berg und denkst, ja und jetzt? Es gibt eine Menge Gründe, warum diese Worte an uns vorbeirauschen können. Stolperst du vielleicht über die naturwissenschaftlichen Kritikpunkte? Hey, Moment mal, das ist gar nicht sachlich vorstellbar. Sowas wie Auferstehung. Pff, geht nicht. Ist ein berechtigter Einwand. Ist es einfach unfassbar für dich und mich? Willst du Jesus vielleicht lieber gar nicht so dicht an dich ranlassen? Bist du zu stolz dafür? Du kannst es einfach nicht ertragen, dass jemand anderer für dich stirbt. Mal im Ernst denkst du, so ganz so schlecht bin ich doch eigentlich auch nicht. Es gibt noch ganz andere. Aber ich, geht doch eigentlich noch. Wird dieses ganze Vergebungsdingsbums nicht ein bisschen zu heiß gekocht? Nur mal langsam. Könnte man denken. Oder ist es so durchgeknallt, dass du sagst, ja, das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder vielleicht hast du auch Angst vor den Konsequenzen, die das haben könnte. Moment mal, wenn Jesus wirklich lebt, als der lebendige Sohn Gottes, dann hat das was zu sagen, auch für mich nach 2000 Jahren noch. Dann macht das was mit meinem Leben. Damit steht auch mein Leben unter einem ganz anderen Vorzeichen, da muss ich ja darauf reagieren. Das eröffnet auch ganz neue Möglichkeiten und fordert auch Konsequenzen heraus. Und wie ist es dann mit den anderen Segensverheißungen von Jesus, die ja auch riesengroß und bombastisch und unfassbar sind? Lasse ich die auch an mich ran oder rauschen die auch an mir vorbei? Ihr merkt schon, man kann da sehr persönlich reagieren. Und ich bin überzeugt, es geht auch vielen Christen so, dass sie bei den Details von Karfreitag und Ostern so richtig ins Schwitzen kommen und denken, boah, das ist aber anspruchsvoll. Für alle aufrichtigen Zweifler unter euch habe ich ein Bibelwort gefunden, das euch vielleicht nicht auf Anhieb alle eure Zweifel an der Stelle nimmt, aber das euch helfen mag zu verstehen, woher denn die Zweifel kommen und wie sie dann vielleicht auch überwunden werden können. Das ist ein Wort von Paulus aus 1. Korinther 2, ab Vers 12. Da sagt Paulus: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir den Geisterfüllten das Wirken des Geistes deuten. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn. Und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Der geisterfüllte Mensch urteilt aber über alles, ihn aber vermag niemand zu beurteilen. Hilft das? Zuerst einmal finde ich, nehmen uns diese Worte von Paulus etwas den Druck aus der ganzen Sache raus. Ja, tatsächlich, ihr Lieben, geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. Das heißt, geistliche Dinge, die uns etwas beschreiben vom Wesen Gottes und vom Reich Gottes, entstammen tatsächlich aus einer ganz anderen Welt. Das stimmt wirklich. Aus einer ganz anderen Welt. Mit den dreidimensionalen Kategorien unserer naturwissenschaftlich messbaren Welt können wir nicht die ganze Wahrheit des Glaubens erfassen, weil da einfach mehr ist, als man messen, wiegen, fotografieren, anfassen und angucken kann. Und dennoch bleibt uns diese Welt nicht gänzlich verschlossen. Wie sagt Paulus doch gleich? Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Das heißt, Gott selbst sorgt durch den Heiligen Geist Gottes dafür, dass wir etwas von ihm erfassen und verstehen und annehmen können. Er zeigt sich uns, er offenbart sich uns, er stellt sich uns in den Weg. Das bedeutet es, wenn da steht, dass wir die Dinge erkennen sollen, die uns von Gott geschenkt sind. Und das ist auch nicht nur rhetorisch, dass da steht, sie sind uns von Gott geschenkt. Wir erarbeiten uns das nicht, wir verdienen uns das nicht, es ist uns geschenkt. Das betrifft nicht nur das Wunder von Karfreitag, Ostern, Pfingsten und was auch sonst ihr noch finden möchtet im Neuen oder Alten Testament. Da gibt es eine Menge. Es gibt so viele Dinge im Wort Gottes, bei denen ich ehrlich sagen muss, Jesus, ich verstehe es nicht. Was ist damit gemeint? Wie soll ich das einordnen? Wie kann das sein? Ihr könnt mal als Test an jede Bibelstelle, die ihr gelesen habt und nicht versteht, so ein kleines Fragezeichen hinten dran schreiben. Habe ich mal eine Weile gemacht als Jugendlicher, war sehr interessant. Ich hatte dann ja ziemlich viele Fragezeichen an der Bibel stehen. Und dann ist was Interessantes passiert. Eine Weile später habe ich dieselbe Bibelstelle gelesen und habe gedacht, Moment mal, wieso steht denn da eigentlich ein Fragezeichen? Schon mal erlebt? Sehr interessant. Das heißt, im Laufe meines Lebenswegs hat Gott mir das ein oder andere erschlossen. Und ich habe gemerkt, Moment mal, da hat es bei mir Klick gemacht, ich konnte das annehmen. Dazu möchte ich euch gerne ermutigen, probiert das mal aus. Und wenn ihr das unter Fasten und Beten macht in der nächsten Woche, wirkt das wie so ein Katalysator, das kann ich euch versprechen. Weil an das näher in die Gegenwart Gottes bringt. Also an der Stelle herzliche Einladung dazu. Und währenddessen beten wir, Jesus, das sind Dinge, die ich nicht verstehe. Komm, Geist Gottes, erklär mir das. Und du kannst sicher sein, zu gegebener Zeit wird dir der ein oder andere Kronleuchter aufgehen im Wort Gottes. Und du liest dann dasselbe Fragezeichen bei einer späteren Gelegenheit und denkst, ja, jetzt bekomme ich eine Ahnung, was da gemeint ist. So können wir trotz mancher unverständlichen oder vielleicht sogar dunklen Bibelworte dennoch an Jesus Christus glauben und mit ihm leben, seine Gegenwart, seine Realität erfahren, weil er da ist, weil er sich erkennbar macht, auch heute, auch in der kommenden Woche. Amen.